Guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben ja heute, feiern wir den ersten Advent, so wie wir schon gesprochen haben, Lieder gesungen haben, Kerze angezündet haben. Und ich denke, ein vielleicht klassischer Adventstext oder Weihnachtstext ist Jesaja 9, die ersten Verse, das ganze Kapitel. Wäre wahrscheinlich ein bisschen viel für eine Predigt. Ich will zum Anfang die ersten 6 Verse lesen. Jesaja 9, Vers 1 bis 6. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht, die im Land der Finsternis wohnen. Licht leuchtet über ihnen. Du vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel in Blut gewälzt, fällt dem Brand anheim, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Ja, Herr Jesus, danke für dein Wort, für dieses prophetische Wort, was wir heute da gemeinsam betrachten dürfen. Öffne unsere Herzen, dass du zu uns sprechen kannst. Danke für all das, was schon in Erfüllung gegangen ist von diesem Wort und das, was noch vor uns steht. Amen. Ja, wir haben ja heute in den Liedern, und auch gerade das letzte Lied ist ja der Text, ganz genau eben da aus unseren Versen, die wir gelesen haben, haben wir schon einiges gesungen und gehört. Und wie ich gerade auch im Gebet angesprochen habe, einiges ist in Erfüllung gegangen schon von diesem prophetischen Wort vom Jesaja und einiges steht noch bevor. Der Jesaja hat ja in einer Zeit gelebt, wo das Volk Israel schon geteilt war in 2 Reiche. Das Nordreich, wo der größte Teil der Stämme dabei waren und eben der Teil Juda. Und Jesaja hat im Wesentlichen im Teil Juda gewirkt, aber hat auch geweissagt für das Nordreich und auch für die umliegenden Nationen. Und wenn man sich diese Zeit anschaut, dann war das eine größtenteils sehr dunkle Zeit. Das Volk Israel, beide Teile, haben sich von Gott abgewendet, waren ungehorsam, haben den Götzen gedient. Bis auf wenige Ausnahmen waren auch die Könige, die in dieser Zeit regiert haben, gottlose Könige, haben nicht nach Gott gefragt und nach seinen Wegen. Wie gesagt, es gibt ein paar wenige Ausnahmen. Es hat sogar, Gott hat zugelassen, dass es falsche Propheten gegeben hat und auch die Führer des Volkes, die Ältesten des Volkes, haben das Volk in die Irre geleitet und weg von Gott. Und gerade der zweite Teil dieses Kapitels, auf das ich jetzt nicht näher eingehen will, beschreibt unter anderem eben auch, wie Gott gerade diese falschen Propheten und Führer des Volkes auch speziell dann noch zur Rechenschaft ziehen wird. Jesaja und auch die anderen Propheten haben dann unter anderem die undankbare Aufgabe gehabt, das Volk zu ermahnen und auch das Gericht Gottes für den Fall, dass das Volk nicht gehorcht, anzukündigen. Und das ist dann auch eingetreten. Wenn man sich die Geschichte weiter anschaut, dann hat es die Angriffe von Assyrien gegeben aufs Nordreich und die Wegführung und auch auf Juda, wo Juda zuerst dann noch siegreich war. Schlussendlich dann aber die Wegführung durch die Babylonier, dann später das Meder- und Perserreich, ging durch die ganze Geschichte bis zum Römischen Reich, eine dunkle Zeit, wo das Volk Gottes auf dieser Erde Israel unterdrückt war und wenig Licht gesehen hat oder kein Licht gesehen hat. Und da steht diese Prophezeiung von Jesaja: Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Es ist bestimmt ein Wort, was in seiner Zeit, aber auch durch die ganze Zeit, bis hin eben ins Römerreich, immer wieder auch dem Volk Israel oder Teilen dem Volk Israel eine Hoffnung war, wo sie drauf gewartet haben, wo sie gewusst haben, der Messias ist uns angekündigt, er wird kommen und ein Licht wird leuchten. Und so ist es dann auch geschehen. Jesus ist mitten in diese Dunkelheit, mitten in diese römische Besatzung des Volkes Israels, ist er gekommen. Aber nicht so, wie wahrscheinlich die meisten sich das erwartet haben, als großer Heerführer, der die Römer besiegt und weiß sie was macht, das Volk Israel wieder zu einer irdischen Größe führt, sondern wir kennen die Geschichte als Kind im Stall, in äußerlicher Armut und Schwachheit. Und sein ganzes Wirken auf dieser Erde dann als Messias ist eigentlich geprägt von dem, dass er zwar in Kraft und Stärke gewirkt hat, aber von seinem Volk, vom Volk Israel, eigentlich verworfen worden ist. Auch wieder bis auf wenige Ausnahmen. Sie haben nicht erkannt, dass dieses Licht unter ihnen ist, dass der Messias da ist, sondern sie haben ihn verworfen. Schlussendlich bis zu seinem Leiden und Sterben am Kreuz. Ja, wo Pilatus sie gefragt hat, wen wollt ihr haben? Auf der einen Seite diesen Mörder, den Barabbas, auf der anderen Seite Jesus. Da haben sie den Mörder gewählt und zu ihrem Messias, zu Jesus, haben sie gesagt, kreuzige ihn, hinweg mit diesem. Eigentlich eine traurige Geschichte. Auf der anderen Seite kommt uns das als Heiden, als Nationen, wie es die Bibel nennt, zugute. Als Nicht-Volk oder als wilder Zweig sind wir in den edlen Ölbaum eingepflanzt worden, eingepfropft worden und haben dadurch Anteil an den Verheißungen des Volkes Gottes. Das ist ein Geheimnis, was so Jesaja zu seiner Zeit sicher nicht erkannt hat, was uns aber dann unter anderem in Römer 11 ausführlich beschrieben ist. Es ist ein ganz interessantes Kapitel, was fast ausschließlich sich eben um dieses Geheimnis, um diese Tatsache dreht, dass das Volk Israel seinen Messias verworfen hat und wir dann eben dadurch profitieren, wenn man es so nennen will. Und ich will da speziell den Vers 11 lesen. Ich sage nun, sind sie etwa gestrauchelt, das bezieht sich eben auf das Volk Israel, damit sie fallen sollten. Das ist ausgeschlossen, sondern durch ihren Fall ist den Nationen das Heil geworden, um sie zur Eifersucht zu reizen. Also uns ist das Heil geworden und der Sinn dahinter ist eigentlich, dass das Volk Israel zur Eifersucht gereizt wird und dann auch seinen Herrn und Messias erkennen soll. Und Vers 17 und 18: Wenn aber einige der Zweige herausgebrochen worden sind und du, der du ein wilder Ölbaum warst, unter sie eingepfropft und der Wurzel und der Fettigkeit des Ölbaumes mitteilhaftig geworden bist, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Ist auch eine interessante Warnung an uns als Christen aus den Nationen, als Heidenchristen, dass wir uns nicht erheben sollen oder überheben sollen, überheblich werden sollen gegen das Volk Israel, weil eben wir als wilder Zweig eingepflanzt sind in diesen Ölbaum, an diesen Segnungen, am Bund Abrahams teilhaftig geworden sind und nicht umgekehrt. Und wie das Kapitel dann weiter beschreibt, Gott hat die Macht und wird auch sein Volk schlussendlich wieder zu sich führen. In Galater 3, die Verse 13 und 14 beschreibt Paulus, wie das für uns geschehen ist, durch was wir eben aus den Nationen und Heiden freigekauft worden sind und jetzt an den Segnungen Gottes teilhaftig sind. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Damit komme ich zum zweiten Teil meiner Predigt. Jesus hat, wie wir es gerade gehört haben, das Licht wieder in die Welt gebracht, auch wenn es eben von den meisten Menschen seit damaligen Zeit nicht erkannt worden ist. Jesus spricht selber in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das Licht grundsätzlich ist ja stärker als die Finsternis. Und in der Vorbereitung ist mir dann etwas, so dieser Ausspruch, das Licht ist stärker als die Finsternis, den habe ich bestimmt auch öfter schon gebraucht. Und irgendwie bin ich dann plötzlich drüber gestolpert, ja, aber wenn das Licht stärker ist als die Finsternis und Jesus ist als Licht in diese Welt gekommen, hat das Licht gebracht, wieso sind dann nicht alle Menschen schlagartig gerettet? Das Licht ist doch stärker als die Finsternis. Und da ist mir ein Bild so vor sinnere Auge gekommen. Das Licht ist stärker als die Finsternis. Wenn dieser Raum komplett abgedunkelt wäre und du zündest ein Licht an, eine Kerze, das Licht verbreitet sich und du siehst sofort im ganzen Raum, auch wenn die Ecken natürlich dunkler sind als da, wo die Kerze ist, aber trotzdem, das Licht verbreitet sich. Wenn es aber jetzt umgekehrt ist, dieser Raum ist komplett abgeschottet, innen kein Licht und außen scheint die Sonne, heute leider nicht so, aber trotzdem, es ist hell, dann bleibt es drinnen dunkel. Genau so lange, bis du die Abschottungen aufmachst, bis du die Tür, die Fenster aufmachst, dann kommt das Licht rein. Dieses Bild ist doch auch ein Bild für uns Menschen. Wenn wir nicht, das Licht erzwingt sich nicht, Jesus erzwingt sich nicht den Weg in unsere Herzen. Das Licht ist da. Aber wenn der Mensch nicht bereit ist, sein Leben ganz Gott zu übergeben und seine, bildlich gesprochen, seine Herzenstür, sein Herzensfenster aufzumachen und das Licht hereinzulassen, dann wird sich Gott nicht aufzwingen. Und da stellt sich natürlich an dieser Stelle die Frage, hast du dein Herz schon geöffnet? Hast du zu Jesus Ja gesagt? Er ist da, er hat alles getan, aber wenn du ihn ablehnst, dann wird er sich dir nicht aufzwingen. Das Licht wird nicht in dein Herz hineindrängen, wenn du dein Herz verschließt. Wie gesagt, Jesus ist als Licht auf diese Erde gekommen. Aber wie ist die Situation heute? Jesus selber ist ja nicht mehr da. Er ist wieder aufgefahren in den Himmel zu seinem Vater, sitzt zu Rechten von seinem Vater. Wie kann sich jetzt das Licht in unserer heutigen Zeit verbreiten? Und dazu sagt Jesus selber in Matthäus 5, Vers 13 bis 16, ihr seid das Salz der Erde, wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Also ihr seid das Licht der Welt. wir als Gemeinde Jesu, als sein Leib auf dieser Erde, wir haben die Aufgabe in der jetzigen Zeit, in dieser Zeit der Gemeinde, als Licht auf dieser Erde zu leuchten. Natürlich nicht durch das, was wir können in unserer Kraft, weil wir so brav sind oder was auch immer wieder, was uns da einfallen könnte, sondern weil Jesus durch seinen Geist in uns wohnt und uns die Kraft und das Licht gibt, was wir dann strahlen lassen können. Ich denke, Möglichkeiten, um das Licht strahlen zu lassen, haben wir heute schon einige gehört, sei es eben materieller Art, dieser Paketberg da hinter mir oder die Bibelsterne oder die Honduras-Aktion, nenne ich es jetzt mal, was uns Benny erzählt hat. Möglichkeiten auch auf materielle Art und Weise unser Licht, den Segen, den uns Jesus gibt, weiterzugeben, da gibt es genug. Aber das ist natürlich nicht alles, sondern unser Licht auch Zeugnis zu sein, da wo Jesus Gelegenheiten schenkt, mit unseren Kollegen, Arbeitskollegen, Freunden, überall da, wo Jesus die Gelegenheiten schenkt, für ihn ein Zeugnis zu sein und sein Wort weiterzugeben, auch nicht auf erzwungene Art und Weise, weil das kommt dann meistens nicht so gut an, sondern meine Erfahrung ist, wenn Jesus selber die Gelegenheit schenkt, oft auf wunderbare Art und Weise, dann sind oft auch die Herzen bereit, dann zumindest zuzuhören. Und noch schöner ist, wenn sie auch bereit sind, das Wort dann aufzunehmen. Ein weiterer Aspekt des Wirkens von Jesus in und durch seine Gemeinde ist mir auch speziell in der Vorbereitung noch wichtig geworden, ist uns in 2. Thessalonicher 2, Verse 6 bis 8 beschrieben, wo Paulus beschreibt, was jetzt noch er nennt es da den Mensch der Gesetzlosigkeit oder den Sohn des Verderbens zurückhält. Ich denke, damit ist der Antichrist und sein Reich gemeint. Und er beschreibt da, dass auch die Gemeinde, so verstehe ich das zumindest, eben das zurückhält und erst die Gemeinde entrückt werden muss, bevor das dann wirklich in voller Kraft zum Wirken kommt. Er schreibt da zwar, dass eben diese Gesetzlosigkeit heute natürlich schon wirksam ist, aber eben noch zurückgehalten wird. Damit komme ich zum dritten Teil. Jesaja beschreibt in unserem Text ja auch das zweite Wiederkommen unseres Herrn Jesus, auch wenn, ich denke, ihm das zu dieser Zeit nicht bewusst war, dass speziell zwischen Vers 5 und 6 viele Hunderte, Tausende von Jahren liegen, im Wesentlichen eben genau unsere Zeit, der Zeit der Gemeinde Jesu. Ich denke, ihm war das nicht bewusst, so wie wahrscheinlich vielen Propheten nicht, wenn sie oft in einem Vers oder von einem Vers zum anderen in der Zeitgeschichte massiv hin und her springen. Aber wir dürfen jetzt im Nachhinein, wenn sich ein Teil eben schon erfüllt hat, haben wir einen etwas weiteren Blick und dürfen erkennen, dass Jesaja da auch vom zweiten Wiederkommen Jesu spricht, wo er eben dann wirklich als siegreicher Held, als Anführer der himmlischen Heerscharen wiederkommen wird und schlussendlich sein ewiges Friedensreich aufrichten wird. Davor werden einige Ereignisse noch eintreten müssen, so wie wir das in den Propheten und auch in der Offenbarung beschrieben sehen. Es wird ein Frieden geben mit Israel, der Tempel wird wieder aufgebaut werden. Es wird die Trübsalzeit kommen mit allen Gerichten und Ereignissen, die im Wesentlichen in der Offenbarung beschrieben sind, mit dem Reich des Antichristen und seines Propheten. Aber schlussendlich wird Jesus wiederkommen, wie es im Wesentlichen in Offenbarung 19 beschrieben ist, und den Antichristen und seine Heere besiegen. Ganz interessant auch seine Namen, die an dieser Stelle genannt werden. in Parallele vielleicht zu unserem Text in Jesaja 9, aber zum Teil auch in Erweiterung. Er wird dort genannt als der Treue und Wahrhaftige. Dann trägt er einen nur ihm selbst bekannten Namen, das Wort Gottes, König über alle Könige und Herr über alle Herren. Und Jesus wird dann sein Friedensreich aufrichten, erstmal für 1000 Jahre, das sogenannte 1000-jährige Reich. Dann wird es nochmal eine Rebellion von Satan geben, wird er nochmal losgelassen werden, aber nur für kurze Zeit. Und dann wird er endgültig besiegt, er und seine Heere für alle Ewigkeit. Und dann wird das ewige Friedensreich endgültig aufgerichtet werden. Und die neue Erde, der neue Himmel und das neue Jerusalem wird dann in Erscheinung treten. Für uns als Gemeinde in der heutigen Zeit stellt sich die Frage, auf was warten wir? Auf was ist unser Blick und unser Hoffen gerichtet? Gerade in der heutigen Zeit, man könnte auf vieles warten. Vielleicht, dass es wieder normal wird. Dass wir die Masken wieder loswerden. Dass der Handel wieder öffnet, all die Geschäfte. Dass wir wieder normal Gottesdienst feiern können. Oder vielleicht auch auf einen Impfstoff oder auf einen, oder genau nicht auf einen Impfstoff, da gibt es ja auch verschiedenste Meinungen dazu. Die Liste kann wahrscheinlich endlos erweitert werden, auf was man hoffen und warten könnte. Aber was soll unser größtes Sehnen sein als Gemeinde Jesu? Dazu möchte ich ein paar Verse lesen aus dem letzten Buch der Bibel, aus Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer es hört, spreche, komm. Und wenn dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Also unser Hoffen soll auf die Wiederkunft Jesu gerichtet sein. Auf die Wiederkunft, nicht die zweite Wiederkunft, die ich vorher erwähnt habe, sondern auf die Entrückung erst einmal, die nach meiner Erkenntnis vorher geschehen muss, vor diesen Ereignissen, die ich vorher kurz erwähnt habe. Auf das dürfen wir warten. Und unser Herz soll sprechen, komm. Und wer es hört, der darf einstimmen und sagen, komm. Und dann dieser Vers sagt auch, es ist noch Gnadenzeit. Wenn dürstet, wer auch teilhaben will an diesem Licht Jesus, es ist heute noch die Gelegenheit. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Noch ist die Zeit. Aber wie wir auch schon gehört haben im Gebet, es wird auch die Nacht kommen, wo eben die Gemeinde dann weg ist, wo niemand mehr wirken kann. Und dann Offenbarung, das gleiche Kapitel, der 20. Vers, wo Jesus zuerst selber sagt, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald. Und die Antwort der Gemeinde, Amen, komm, Herr Jesus. Ist das unsere Haltung? Jesus kann heute, jetzt hier kommen. Bist du bereit? Bis dahin wollen wir das Licht Gottes aus seiner Gemeinde leuchten lassen. Wie ich schon gesagt habe, durch seinen Geist, der in uns wohnt, durch seine Kraft, es ist sein Licht, mit und bei den Möglichkeiten und Gelegenheiten, die er schenkt. Zum Schluss nochmal kurz als Zusammenfassung. Jesus ist vor über 2000 Jahren als Licht in diese Welt gekommen und hat den Weg zum Vater freigemacht. Bei seinem zweiten Kommen wird Jesus nicht mehr in Niedrigkeit kommen, so wie es ihm beim ersten Mal war, sondern als siegreicher Held, zur Freude der Seinen und zum Erschrecken der Feinde Gottes. Und in der Zwischenzeit bis dahin sind wir als Gemeinde Jesu, als sein Leib, berufen an dem Platz, wo er uns hingestellt hat, Licht und Salz zu sein. Er hat uns seinen Geist gesandt und gibt uns damit auch die Fähigkeit und die Kraft, das zu tun. Amen.